Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich finde es auch wieder genial, dass du eingeschaltet hast. Und bevor wir jetzt Gottesdienst feiern wollen, würde ich noch gerne am Anfang beten. Vater, einfach Dank für diesen heutigen Tag, den du uns wieder geschenkt hast. Danke, Vater, dass wir wieder Sonntag haben. Danke, dass wir die Predigt hören dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen berührst, dass du jeden Einzelnen jetzt vor dem Fernseher oder Laptop einfach segnest, Vater. Hab Dank, dass wir dein Wort auch jetzt in dieser Zeit hören dürfen. Und ich bitte dich um deinen Segen. In deinem Namen, Vater. Amen.
Im Juli finden wieder Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen hier im Gemeindezentrum statt. Nach sorgfältiger Beratung hat der Gemeindevorstand, Gemeindeleitung dies beschlossen. Selbstverständlich unter Beachtung der aktuellen rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung, dem Schutzkonzept unseres Gemeindeverbandes und nach Beratung mit dem zuständigen Ordnungsamt. Für alle Gemeindeveranstaltungen und Treffen in unserer Gemeinde gelten nun folgende Bedingungen. Erstens, Kontakterfassung. Teilnehmer müssen mit Namen, Adresse und Telefonnummer erfasst werden, damit eine eventuelle Infektionskette vom Gesundheitsamt nachvollzogen werden kann. Wer an Corona erkrankt ist, darf natürlich nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Zweitens, Mund-Nasen-Schutz. Im Gebäude muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Am Platz darf die Maske abgelegt werden. Vorgegebene Hygieneregelungen sind zu beachten. Drittens, Mindestabstand. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, ist einzuhalten. Und viertens, begrenzte Teilnehmerzahl. Entsprechend unserer Räumlichkeiten ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Am Gottesdienst dürfen maximal 100 Personen teilnehmen. Die Gottesdienste sollen ca. 60 Minuten dauern. Auf Gemeindegesang verzichten wir. Abkündigungen sind vorab dem Gottesdienstleiter mitzuteilen. Und eine Gottesdienst-Livestream-Übertragung ist vorgesehen. Es soll auch wieder Kindergottesdienst geben. Am Kindergottesdienst können maximal 20 Kinder teilnehmen. Für den Gottesdienst und den Kindergottesdienst sind verbindliche Anmeldungen erforderlich. Wir sind dankbar, dass wir in unserer Gemeinde, in unseren Familien, aber auch, dass die Menschen hier in unserer Region, in unseren Dörfern weitgehend von Corona-Infektionen verschont geblieben sind. Dafür sind wir wirklich dankbar. Die Gemeindeleitung bittet alle Mitarbeiter, Besucher und Gäste, die vorgegebenen Regeln einzuhalten. Mit unseren Veranstaltungen wieder ganz neu, für Jung und Alt, möchten wir wieder neu unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus gegenseitig stärken, zum Glauben einladen und natürlich Gemeinschaft praktizieren. Ich lade einfach herzlich ein für im Juli zu den Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen.
Genau. Und heute geht es um das Thema Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ich habe so ein bisschen überlegt, was kann ich sagen oder was fällt mir jetzt irgendwie so ein? Und mir fiel irgendwie so die Geschichte von Petrus auf dem Wasser ein. Ich finde diese Geschichte einfach genial. Und wenn du sie nicht kennst, dann lies sie dir durch. Sie ist wirklich sehr spannend und sehr empfehlend. Also in Matthäus 14, 22 kannst du sie nachlesen. Und zwar geht es darum, dass die Jünger in einem Boot auf dem Wasser waren. Und da war gerade ein Sturm. Und auf einmal kam Jesus zu ihnen. Und Petrus sagte zu ihnen: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir kommen soll. Und er sagte: Ja, komm. Und das Geniale ist, Petrus hat sich gar keine Gedanken gemacht. Er ist aus dem Boot gegangen und hat gar nicht drüber nachgedacht, wie sind die physikalischen Eigenschaften des Wassers. Er hat gar nicht drüber nachgedacht, dass er jetzt untergehen kann. Er ist einfach gegangen. Er hatte nämlich Jesus voll im Fokus. Und das ist einfach so genial, weil ihm ist einfach nichts passiert. Doch dann auf einmal hat er so um sich geschaut und er merkte, wie wild es einfach war. Und er bekam Angst. Und genau in dieser Angst ging er unter. Aber dann war Jesus da und Jesus hat ihm seine Hand gereicht, hat ihm aus dem Wasser gezogen. Und ich finde diese Geschichte einfach so gut, weil sie sind kurz danach wieder aufs Boot gegangen und der Sturm war weg. Und dann fielen alle Jünger auf die Knie und sagten: Du bist Gottes Sohn. Und ich finde diese Geschichte, die ist einfach der Hammer. Also wenn ihr sie nicht kennt, lest sie euch auf jeden Fall durch. Und ich finde es so cool, weil es geht hier um Ehrfurcht. Die Jünger sind hingefallen, um Jesus anzubeten aus Ehrfurcht. Und in Sprüche 1, Vers 7, da steht ein Vers, und zwar: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und ich will euch einfach einladen, heute den Gottesdienst auch in Ehrfurcht vor dem Herrn in die Ehrfurcht des Herrn zu treten. Und ich weiß nicht, was dein Sturm gerade ist, wo du Angst hast, vielleicht von der Prüfung oder Geldprobleme oder sonstiges. Ich weiß es nicht, aber ich will dich einfach ermutigen, Jesus in den Fokus zu nehmen und lasst uns gemeinsam jetzt vor ihn treten und Gottesdienst feiern. Amen.
Ja, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, um wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Noch einmal online, ein letztes Mal, und es ist mir eine Ehre, das nochmal tun zu dürfen, gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken. Und heute geht es wieder um Prediger. Wir haben heute den Abschluss unserer Predigtserie über das Buch Prediger, und heute geht es um die Zusammenfassung, um das Fazit über dieses Buch. Und ihr dürft gespannt sein, was da im Fazit von diesem Predigerbuch drin steht, und noch mehr gespannt sein auf das, was wir heute über den Prediger hören. Eigentlich sollte man das am Anfang tun. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal Bücher lest und wie ihr dabei vorgeht. Ich mache das ab und zu so, dass ich mir vorher den Autor anschaue. Und eigentlich macht es auch Sinn, wenn man ein Buch in der Bibel liest. Generell macht es Sinn, wer hat denn dieses Buch geschrieben, wer ist denn der Autor? Vielleicht sucht man auch ein Buch dementsprechend aus, weil man gewisse Vorlieben hat oder sagt, der hat ein anderes gutes Buch geschrieben. Was ist das für ein Typ, wie hat er überhaupt gelebt? Und vor allem, wenn jemand ein Sachbuch schreibt, dann ist es manchmal wichtig zu gucken, wie hat denn diese Person so gelebt? Und deshalb wollen wir uns heute Salomo einmal anschauen, den Prediger, den Lehrer in diesem Buch, der diese ganzen Sprüche und diese Weisheit verfasst hat, wie der denn so gelebt hat und wie das zu dem passt, was er geschrieben hat. Und wenn du mitgedacht hast und das Buch des Predigers verfolgt hast, vielleicht sogar zu Hause darin gelesen hast, das will ich dir stark empfehlen. Wenn nicht, fang jetzt damit an, auch wenn das Ende der Predigtserie ist. Lies dieses Buch, und dem einen oder anderen mag das etwas depressiv vorkommen, was dieser Prediger dort schreibt. Und wenn das für dich vielleicht depressiv ist, was in diesem Buch steht, dann will ich dich warnen, es wird jetzt noch etwas depressiver, wenn wir uns das Leben dieses Predigers anschauen, weil das ist zumindest mein Eindruck, dass noch deprimierender ist, wie dieser Salomo gelebt hat und das, was er geschrieben hat, umgesetzt hat oder vielleicht auch nicht. Gemeinsam wollen wir einmal reinschauen, was denn das Fazit von diesem Buch Prediger ist. Was steht denn am Ende? Was kommt denn raus aus diesem Buch? Wie bei einem Film, was ist denn jetzt das Ende? Und bei diesem Predigerbuch steht das auch ganz spannend, zumindest finde ich das so, in Kapitel 12. Das letzte Kapitel, dort steht im vorletzten Vers, Kapitel 12, Vers 13, das Endergebnis lasst uns hören. Also im Prediger wurde jetzt ganz viel beschrieben, was das Leben ist, was es nicht ist, wie man kein Glück findet, dass irgendwie alles wie ein Greifen nach Wind ist oder nach Rauch, wörtlich gesprochen. Man will wie den Rauch festhalten, aber man kann es nicht. Und jetzt kommt die große Show am Ende, die große Erkenntnis dieses Lebensexperiments, wie es mir scheint. Der Prediger schreibt, das habe ich ausprobiert, das habe ich ausprobiert und das und alles hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt die Quintessenz, jetzt kommt die Erkenntnis, die uns eigentlich alle vom Stuhl hauen müsste, weil dieser Prediger hat ja geforscht, für uns schreibt er ja auch. Ja, er wollte wissen, wie ist das so, wie leben die klugen Menschen, wie leben die Dummen und was macht eigentlich mehr Sinn. Und jetzt kommt der Knaller. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist seine abschließende Erkenntnis. Und wisst ihr, was ich als erstes gedacht habe? Im Ernst jetzt? Das ist deine tiefschürfende und krasse Erkenntnis? Also irgendwie hätte ich da mehr erwartet. Dieser Prediger Salomo zieht ein Fazit und sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und ich habe mich gefragt, hat es für diese Erkenntnis echt all das gebraucht, dieses übertriebene, dieser krasse Lebensstil, tausende oder hunderte von Frauen leben im Überfluss, sich wirklich einen Namen gemacht. Wir lesen heute noch über Salomo, also das, was er getan hat, das hat sich rumgesprochen. Aber für diese Erkenntnis, fürchte Gott und halte seine Gebote, das ist die Quintessenz der Weisheit. Hat es echt dafür dieses Experiment gebraucht, was er im Buch Prediger so beschreibt? Das habe ich probiert und das und das. Und ich frage mich, wenn wir das Leben von Salomo betrachten, was wir gleich tun wollen, passt das, was Salomo gelebt hat und was er hier im Prediger geschrieben hat, passt das überhaupt zusammen? Auf der einen Seite schon, weil wir lesen von Salomo, dass er ein Leben in Saus und Braus führte, auch in Erfolg. Gott hat ihn da gesegnet. Und von was er so berichtet im Buch Prediger, das war auch wirklich sein Leben. Also irgendwo authentisch. Er hat das gelebt und erlebt. Er hat es wirklich probiert, Weisheit auf andere Art und Weise zu finden. Nur ein bisschen ein Problem habe ich mit seinem Fazit. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Weil es keine tiefgreifende neue Erkenntnis ist, für die es alle Weisheit dieser Welt braucht, die Salomo geschenkt bekommen hat. Salomo war nicht der Erste, der diese Erkenntnis hatte, obwohl er der weiseste Mann war, der je gelebt hat. Und ich frage mich, wie ist es bei uns mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir glauben? Passt das mit dem zusammen, was wir tun? Passt unser Leben in allen Belangen, stimmt es überein? Wie verhalte ich mich sonntags im Gegensatz zu Montag? Wäre es das, was ich in der letzten Predigt angesprochen hätte, nicht mal eine gute Option, unsere Kontoauszüge auszutauschen und uns mal darüber zu unterhalten. Könntest du das mit deinen Geschwistern, mit den Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, oder hättest du da ein schlechtes Gewissen? Bist du sonntags freundlicher zu den Menschen, wenn du vielleicht in den Gottesdienst gehst oder Christen triffst und auf der Arbeit montags sieht es anders aus? Passt das zusammen, das, was du glaubst und was du lebst, wenn du sagst, du glaubst vielleicht an diesen Jesus Christus? Ist es auch das, was du lebst, nicht nur am Sonntag, sondern in allen Belangen, wenn dein Lehrling dich vielleicht so auf die Palme bringt, wenn deine Mitarbeiter nicht richtig funktionieren oder wenn dein Kollege so gar nicht das tut, was du willst? Lebst du dann auch das, was du glaubst, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten? Das wird dann gar nicht mehr so einfach. Und wenn wir diese ganze Weisheit von Salomo so lesen, dann fragt man sich manchmal, okay, was soll ich denn da jetzt tun? Salomo beschreibt ja, dass alles irgendwie nichtig ist. Nichts, was man tut, hat Bestand. Letztendlich soll man Gott fürchten und seine Gebote halten. Okay, das ist jetzt die Erkenntnis. Und vielleicht schaust du öfters mal in die Bibel rein und denkst so, okay, das ist ja klar. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist ja jetzt nichts Neues. Da brauche ich ja nicht in die Bibel reinzuschauen, das weiß ich ja. Hans-Peter Reuer hat mal einen interessanten Satz gesagt. Er hat gefragt, was beunruhigt dich mehr beim Bibellesen? Das, was du liest und nicht verstehst? Oder das, was du verstehst, aber nicht tust? Was beunruhigt dich mehr? Das, was du liest und nicht verstehst, oder das, was du verstehst, aber nicht tust? Beunruhigt ist dich mehr, dass du sagst, ich kriege das nicht auf die Kette mit der Dreieinigkeit, oder wie das ist mit der Jungfrauengeburt, oder wie das mit den ganzen Wundern ist, oder wie das mit den ganzen Versprechen von Gott ist. Das kriege ich irgendwie nicht hin, das passt nicht in meinen Verstand. Beunruhigt dich das mehr, oder vielleicht die Tatsache, dass die tiefgreifende Erkenntnis ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist einfach zu verstehen, aber viel schwerer zu leben. Was kümmert dich mehr? Was bereitet dir mehr schlaflose Nächte? Und ich will uns ermutigen, die Bibel so zu lesen und anzufangen, das zu tun, was wir glauben, was wir denken und was wir wissen. Ich glaube, das ist Weisheit. Das, was ich weiß, was ich verstanden habe, von Gottes Geboten, von dem, was er uns sagt, das auch zu tun. Das ist letztendlich Weisheit. Weil ich glaube, das, was wir tun, wird letztendlich schwerer wiegen als das, was wir sagen. Man kann viel reden und erzählen, wenn der Tag lang ist, man sollte das so machen, oder dann hat man vielleicht eine Meinung jetzt auch zu Corona, man sollte das jetzt so machen und das müsste man so und hier müsste man so, und jeder hat so seine Meinung. Aber wenn man in der Position ist, entscheiden zu müssen und die Konsequenzen zu tragen, dann sieht das schon wieder anders aus. Es ist so ähnlich wie beim Klettern, wenn ich Leuten erkläre, hier hast du das Seil, da kannst du dich dranhängen, das hält über 2 Tonnen, und alle jubeln und sagen, ja super, das ist super Material und ja, glaube ich dir. Und dann sagst du, ja, dann häng dich mal dran hier über die Klippe, geht's 200 Meter runter. Dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Da kann man viel Worte machen und sagen, ja, das ist alles kein Problem. Aber wenn es mal ernst wird, stimmt dann das, was du tust, noch mit dem überein, was du glaubst und sagst? Und bei Salomo, um jetzt zum Punkt zu kommen, war es nicht so. Zumindest ist das meine Interpretation. Wenn man die Bibel liest, Salomo hat das nicht gelebt. Zumindest nicht mehr gegen Ende seines Lebens. Das will ich gleich noch erzählen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das war etwas. Er hat alles das gelebt in Saus und Braus, alles versucht, dieses Selbstexperiment Weisheit finden, darunter hat er auch alles verbucht. ja, viele Frauen und Geld und alles, alles Experiment. Eigentlich wusste er schon, dass Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten weise ist. Aber er sagt, nee, ich will erstmal noch mein Leben leben und es selbst ausprobieren. Sind wir nicht auch so wie Salomo, dass wir vielleicht nicht unseren Eltern glauben oder anderen Menschen, die vor uns mit Jesus unterwegs waren, die sagen, hey, häng dich an Gott dran, halte seine Gebote und du wirst Erfolg haben in deinem Leben. Salomo konnte das nicht. Er musste trotzdem dieses Experiment machen. Und sind wir nicht auch manchmal so, dass wir sagen, ich will lieber alles ausprobieren. Ich will lieber alles ausprobieren, was die Welt auch als Glück verspricht, damit ich mir später selbst ein Urteil fällen kann. Und wisst ihr, bei Salomo ist das gehörig in die Hose gegangen. So richtig. Und wir denken manchmal, wir können das aber ausprobieren und am Ende vielleicht gehe ich dann doch noch zu Gott. Ich will mein Leben mal noch genießen und mir all das gönnen, was mir so vor die Füße fällt und am Ende kann ich ja dann immer noch zu Gott. Bei Salomo hat es nicht funktioniert. Und zwar nicht deshalb, weil er plötzlich gestorben wäre und es deshalb zu spät wäre, sondern weil sein Herz so hart wurde, dass er nicht mehr fähig war, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Es gibt einen Punkt beim Lernen, an dem man nicht mehr klüger wird, wenn das, was man gelernt hat, nicht praktisch wird im Leben. Das kann man ganz einfach in der Schule sehen, kannst du ganz einfach überlegen, was hast du jemals in Mathematik alles gelernt, welche tollen Formeln, die waren für dich vielleicht nachvollziehbar, aber heute weißt du nichts mehr darüber. Warum? Weil es keine praktische Relevanz in deinem Leben hatte. Und genauso sind auch die Dinge, die wir über Gott lernen und über seine Gebote. Wenn es keine praktische Relevanz in deinem Leben hat, dann wirst du es vergessen. Dann wird es für dich nicht mehr wichtig sein, wenn es keine praktische Anwendung findet. Und so war es bei Salomo, glaube ich. Salomo hatte ein ganz spannendes Erlebnis. Ich lade euch ein, mit aufzuschlagen im ersten Buch Könige, Kapitel 3. Das ist so eine ganz tolle Geschichte. Salomo bekommt ein richtig krasses Geschenk. Gott begegnet ihm im Traum und sagt, du hast einen Wunsch frei, du darfst dir wünschen, was du möchtest. Das klingt ja ein bisschen wie im Film, der Hammer. Du hast einen Wunsch frei und Salomo nutzt das und sagt, ja Gott, du hast so ein riesiges Volk und du hast mich erwählt und so weiter, ich soll König werden. So gib deinem Knecht ein gehorsames Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist Salomos Wunsch. Also Gott sagt, du hast einen Wunsch frei und Salomo sagt, oh, ich bin jetzt König, ich habe große Verantwortung. Und ich will ein gehorsames Herz, um das Volk zu richten. Ich will unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und wisst ihr, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das kenne ich. Diese Formulierung habe ich schon mal gehört. Wenn wir am Anfang in der Bibel nachschauen, sind das die Worte des Satans an Adam und Eva. Eva entgegnet, als die Schlange sagt, hey, du kannst von der Frucht essen, das ist cool und so und das ist richtig gut. Und Eva sagt, nein, Gott hat gesagt, wir müssen dann sterben. Und die Schlange sagt, nein, Quatsch, ihr müsst doch nicht sterben. Ihr werdet dann sein wie Gott und unterscheiden können, was gut und böse ist. Das Fazit Gottes für diese Entscheidung war ziemlich niederschmetternd. An diesem Tag kam die Sünde in diese Welt, dass der Mensch von Gott getrennt war. Und nicht mehr in seiner Nähe sein konnte, weil der Mensch sich über Gott erhoben hat. Weil er entscheiden wollte, was gut und böse ist. Salomo hat hier denselben Wunsch. Aber ich glaube, seine Intention war etwas eine andere. Hier steht nämlich, denn wer vermag, dieses gewaltige Volk zu richten? Also Salomo war ein junger Kerl und er hat gesagt, okay, ich bin jetzt König, das ist eine krasse Verantwortung. Ich muss da kluge Entscheidungen treffen und ich wünsche mir von Gott, dass er mir dabei hilft. Und Gott bewertet das als positiv. Also anders als bei Adam und Eva, bewertet er es als positiv und sagt, hey, Salomo, du hast eine gute Wahl getroffen. Das war ein guter Wunsch. Du hättest dir nämlich auch Reichtum erbitten können oder dass du lange lebst oder dass deine Feinde alle vor dir niederfallen und sich ergeben. Hast du alles nicht gemacht. Und weil du so klug gehandelt hast, gebe ich dir noch Reichtum dazu und so weiter. Und Gott sagt noch was Entscheidendes. Er sagt, und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Also hier haben wir es. Was ist das Fazit von Salomo nach seinem lebenslangen Experiment? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Was sagt Gott ihm hier, als er ihm zum ersten Mal begegnet? Fürchte mich und halte meine Gebote. Salomo wusste das bereits. Und trotzdem musste er irgendwie alles ausprobieren in seinem Leben und sagen, ich muss jetzt mal rausfinden, was Weisheit ist. Gott hat es ihm von Anfang an gesagt. Wie dein Vater David, halte dich an meine Gebote und bleib auf meinen Wegen. Und ich glaube, Salomos Wunsch war nicht schlecht. Das sagt Gott ja auch. Ey, das war ein guter Wunsch. Und weil du dir das gewünscht hast, kriegst du sogar noch ein bisschen was anderes dazu. Also wie so ein Bonus. Ja, so den Joker gezogen, geil, kommt noch was dazu. Hier steht aber auch nicht, dass es der beste Wunsch war, den Salomo hätte haben können. Hier steht, der Wunsch war nicht schlecht. Und ich frage mich, wäre es noch besser gegangen? Oder ich frage mich manchmal, wenn wir so Salomos Leben betrachten und schauen, wie es am Ende war, was ist, wenn in unserem Leben die Dinge in Erfüllung gehen, die wir uns wirklich wünschen? Das war bei Salomo so. Salomos tiefster Wunsch war, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und kluge Entscheidungen zu treffen. Er hat es bekommen und bis zu seinem Lebensende hat er diesen Wunsch auch ausleben dürfen. Und war fähig, gute Entscheidungen zu treffen. Aber Salomo wenn wir weiterlesen, hatte ein spannendes Ende, beziehungsweise als es so zum Ende seines Lebens ging, lesen wir in 1. Könige 11, also das Leben von Salomo ist spannend, lest das mal ganz durch. Da steht, damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Also da gibt es noch eine andere Geschichte, wo Gott Salomo begegnet oder erscheint. Und Salomo, gegen Ende seines Lebens, wendet sich von Gott ab. Und ich weiß nicht, wann das Buch der Prediger geschrieben wurde. Man weiß es nicht so ganz genau, wann das verfasst wurde. Und das wäre mal eine spannende Frage, weil ich frage mich, wo ist hier die Erkenntnis Salomos, fürchte Gott und halte deine Gebote? Wo kommt die zum Tragen? Hier nicht mehr. Weil er tut, was Gott missfiel, was Gott nicht gefällt, von dem er gesagt hat, wenn du das tust, kannst du nicht mehr in meiner Nähe und meiner Gegenwart sein. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was Salomo da getan hatte, das war nicht einfach nur so ein bisschen, ja, eine Kleinigkeit. Moloch, diesen Altar, den er für diesen Moloch gebaut hat, diesen Gott, das war der höchste Gott, der Ammoniter. Und für diesen Gott hat man Kinder geopfert. Und Kinder verbrannt. Wir finden jetzt hier nichts, dass das da passiert ist. Aber das war der Gedanke hinter diesem Gott. Oder das, was er gefordert hat. Was die Menschen sagten, dieser Moloch wird so zufriedengestellt oder braucht das. Das waren krasse Dinge, menschenverachtende Dinge. Richtig grausame Sachen. Und Gott wurde zornig über Salomo, weil er sein Herz abgewendet hat. Also das, was er hier schreibt, fürchte Gott und halte seine Gebote, das ist ja eine ganz tolle Floskel, die der Prediger schreibt. Aber letztendlich war er nicht authentisch. Letztendlich hat er das nicht gelebt. Und ich frage mich bei diesem Wunsch, den Salomo hatte, war es wirklich das Beste, was er sich wünschen konnte? Für mich hat das so ein bisschen ist dieser Wunsch so ein bisschen kalt. Also es fehlt so diese Nähe zu Gott. Es fehlt so dieses Beziehungsmäßige. Salomo sagt eigentlich, hey, schenk mir ein gutes Urteilsvermögen, damit ich ein guter König bin. Es ist nicht schlecht. Es ist kein schlechtes Motiv. Aber warum wollte er es vielleicht, um ein guter König zu sein? Und wir wollen uns kurz seinen Vater David anschauen, der auch einen Wunsch hatte in seinem Leben. Einen Herzenswunsch. Ich glaube, Salomo, wenn wir das auf uns so ein bisschen übertragen, hat sich vielleicht gewünscht, ein guter Christ zu sein. Ein guter König. Einer, der gute Entscheidungen trifft, von dem die Leute dann auch sagen, oh wow, schau dir den mal an. Dieses salomonische Urteil hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Als zwei Frauen sich um ein Kind streiten und die eine sagt, es ist mein Sohn und die andere sagt, es ist meiner. Und Salomo sagt, wir machen ihn in der Mitte durch. Und natürlich fängt die echte Mutter an zu protestieren. Und Salomo hat herausgefunden, wer die echte Mutter ist. Und ein gutes Urteil getroffen. Das sind die Geschichten. Wow, dieser Salomo. War es für seine Ehre oder zu Gottes Ehre? Und ich will da jetzt auch gar nicht suchen und anfangen, all das, was er getan hat, schlecht zu reden. Nur, ich frage mich, was hat dieser Wunsch bewirkt? Am Ende hat ihm seine Weisheit und seine Klugheit nichts gebracht, weil er sich von Gott abgewendet hat. David, sein Vater, hatte auch einen Herzenswunsch, einen Wunsch. Der steht nicht, dass Gott ihm im Traum begegnet ist, aber dort steht, im Psalm 27, Vers 4, kannst du das nachlesen, eins habe ich vom Herrn erbeten, das wünsche ich mir, in seinem Haus zu wohnen, alle Tage meines Lebens, um Gottes Freundlichkeit zu sehen und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist ein Unterschied, oder? Ob ich mir wünsche, gutes Urteilsvermögen zu haben, weise und klug zu sein, oder der Wunsch Davids ist, eins wünsche ich mir, das ist mein Herzenswunsch, das ist mein tiefster Wunsch. Ich will in Gottes Gegenwart sein. In seinem Tempel und schauen, wie freundlich Gott ist. Seine Güte sehen. Für immer. Und das mitten im Kampf. Das ist kein Lobespsalm. Da geht es darum, im Kampf, im Elend, schreibt David das. Das ist mein tiefster Wunsch. Und das ist für mich beachtlich. Im Vergleich zu Salomo kommt da eine Herzenswärme. Da spürt man förmlich die Beziehung. Da geht es nicht darum, ein guter König zu sein. Das ist ja nett und auch gut und Gott hat das ja auch gefordert. Wer Verantwortung hat, soll diese Verantwortung auch übernehmen. Und Gott wollte, dass die Könige gut sind, das tun, was er gebietet. Aber noch viel wichtiger ist es Gott, die Beziehung. Auch zu Salomo. Und David war das Wichtigste. Das kommt für mich zumindest aus diesem Wunsch heraus, aus seinem Herzenswunsch, immer beim Vater zu sein. Beim David hätte ich mir was anderes vorgestellt. Das war ein Kriegsheld, das war ein Macher, das war einer, der voranging. Und der wünscht sich einfach nur, in Gottes Gegenwart zu sein? Das klingt irgendwie paradox. Aber das Spannende ist, Salomo hat bekommen, was sein tiefster Herzenswunsch war. Klugheit und Weisheit. David hat auch bekommen, was sein tiefster Herzenswunsch war. Im Haus des Herrn zu bleiben. Das durfte er erleben. Er durfte erleben, dass bei Gott zu sein, immer wieder in seine Nähe zu kommen, dass das Wichtigste ist. Und David war keiner, der alle Gebote eingehalten hätte oder so ein guter und braver Mann war, dass er immer Gottes Gebote gehalten hätte und sich da immer, ja super, der David, das war ein ganz gesetzestreuer, wenn ihr diese Geschichte mal lest, David war ein Mörder, David war ein Ehebrecher, David hat seine Macht missbraucht, um Menschen umzubringen. Die Liste kann weitergehen und Gott hat sogar zu ihm gesagt, du darfst den Tempel, mein Haus, nicht bauen, weil du zu viel Blut an deinen Händen kleben hast. David war keineswegs einer, der immer alles richtig gemacht hätte. Aber Davids Herzenswunsch war, in der Nähe des Vaters zu sein. Immer. Und in diese Nähe ist er immer wieder zurückgeflüchtet, wenn er von Gott weggelaufen ist und Dinge getan hat, die nicht richtig waren. Das ist der große Unterschied. Er wünscht sich, im Haus des Herrn zu bleiben. Und noch mehr wünscht er sich, und da könnten wir jetzt von einem zum anderen kommen, aber zum Ende möchte ich langsam kommen. David sagt noch, oder man weiß nicht, ob es David war, aber der Psalm 119, der klingt sehr an vielen Stellen nach ihm. Der Verfasser ist nicht bekannt. Aber dort steht etwas in Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und dort steht auch, einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Also hier steht es auch wieder drin. Überall im Alten Testament können wir das lesen. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, das ist wirklich Klugheit. Das ist der Anfang der Weisheit, steht es in den Sprüchen. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Und der Schreiber, der schreibt hier, wie liebe ich dein Gesetz? Ich denke den ganzen Tag darüber nach. Und ich habe am Anfang gedacht, wie bescheuert ist es denn, über Gebote nachzudenken? Das ist doch Schwachsinn. Und Salomo hat sich quasi gewünscht, ich will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Die Gesetze quasi selbst auslegen und für gut oder falsch befinden. Und David sagt, ich will einfach nur in deiner Nähe sein, um zu hören, was richtig und was falsch ist. Und mich dann danach richten. Weißt du kannst nie auf deine Frau oder auf deine Eltern hören, wenn du nie zu Hause bist. Wenn du nie zu Hause bist, hörst du nicht, was deine Frau dir zu sagen hat vielleicht. Oder deine Kinder oder deine Mutter. Wenn du nie zu Hause bist, kriegst du das nicht mit. Wenn du im Haus des Herrn bleibst, so wie David es wollte, das bedeutet, dann bekommst du ganz genau mit, was er möchte. Und da kommt ganz viel Beziehung raus. Salomo stolperte letztendlich über seine vermeintliche Weisheit. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Es war bei ihm leider Theorie. Am Ende hat er sogar den Mann, den Gott zum König gemacht hat oder machen wollte, verfolgt und wollte ihn töten. Dasselbe, was sein Vater David erleben musste. Er wurde auch verfolgt und wollte von dem vorherigen König Saul getötet werden. Er wusste genau, was sein Vater dadurch gemacht hat und hat mit dem Mann, zu dem Gott gesagt hat, er wird der neue König, Salomo, weil du es nicht auf die Reihe gekriegt hast, den wollte er töten. Also Salomo verstrickt sich am Ende immer weiter und geht immer weiter von diesem Gott weg, der sagt, fürchte Gott und halte meine Gebote. Was machen wir also damit? Mit der Erkenntnis, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und ich will uns und euch ermutigen, so zu leben, wie es David getan hat. Und ich will dich heute fragen, was ist dein Herzenswunsch? Was ist dein tiefster Wunsch? Denk da einmal drüber nach und stell dir vor, dieser Wunsch würde in Erfüllung gehen. Bei Salomo ist er in Erfüllung gegangen und auch bei David. Stell dir vor, deine tiefsten Wünsche würden in Erfüllung gehen. Was würde dann passieren? Was für Auswirkungen hätte es für dich und für andere Menschen? Weisheit beginnt mit Gottesfurcht. Und das ist paradox. David wünscht sich, in der Nähe Gottes zu sein. Wenn ich Gott fürchte, was ich fürchte, da will ich eigentlich schnell weg von. Aber David sagt, Gott, eigentlich muss ich dich fürchten, weil wir nicht das tun, was du willst. Auch David. Und Gott müsste uns dafür bestrafen. Und David weiß das und er sagt, und deshalb wünscht er sich, aber ich will in deiner Nähe sein, obwohl es nicht möglich ist. Und ich will das nie vergessen, dass ich eigentlich als Mensch nicht berechtigt bin, in Gottes Nähe zu sein. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass der Mensch geschaffen ist, um in Gottes Nähe zu sein. Das haut gegeneinander, das funktioniert nicht. Und David sagt, ich weiß, eigentlich ist es nicht möglich, ich bin auf deine Gnade angewiesen, um in deiner Nähe sein zu dürfen. Und das ist mein tiefster Herzenswunsch. Und das wünsche ich, dass wir und ihr weise handeln und leben dürft. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, das übersteigt die Weisheit des weisesten Mannes und seinen Lebenswandel. Machen wir es besser und trachten wir danach und streben wir danach, dass unser tiefster Herzenswunsch genau das ist, was David gesagt hat. Das ist Weisheit. Das ist Beziehung, die lebendig ist zu diesem lebendigen Gott. Amen. Ja, ich will euch noch segnen für diesen Sonntag, für die Woche, für das, was kommt. Und ich will euch diesen Vers noch einmal mitgeben aus Psalm 27, Vers 4, den Wunsch Davids. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen in seinem Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um zu schauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ich wünsche dir, dass du das diese Woche erlebst, die Gegenwart Gottes bei ihm zu sein. Euch einen schönen Sonntag.